Ja, es ist einfach schön. Ich danke wirklich dem Lobpreisteam für eure Lieder, für eure. Es ist so unglaublich. Wir loben Gott und preisen ihn und werden selbst ermutigt dadurch. Werden total ermutigt dadurch. Und ich habe gedacht, wow, und diese Ermutigung, die brauchen wir heute. Weil es geht heute echt an die Substanz. Die Lieder, die hätten wunderbar nach der Predigt aufgepasst. Aber wir sind vorher schon ermutigt, damit wir wirklich kraftvoll da hineingehen können. Ja, uns allen ist Jakob, glaube ich, ein Begriff. Wer kennt den Jakob? Der Sohn des Isaak aus dem Alten Testament. Okay, wer ihn noch nicht so kennt, der darf das zu Hause alles nochmal nachlesen. Es sind einige Kapitel. Ihr werdet sehen, wenn ihr anfangt damit, ihr macht das in einem durch. Ja, Jakob, der Sohn des Isaak, er trug eine große Sehnsucht in sich. Er wollte den Segen, des Erstgeborenen haben. Er konnte sich einfach nicht damit abfinden, als Zwilling natürlich am gleichen Tag wie sein Bruder Esau geboren zu sein, aber eben einige Augenblicke später. Und dadurch immer die zweite Geige spielen zu müssen. Jakob war ein gesitteter Mann. Ich stelle mir ihn so vor als Schwiegermuttertypen. Was meine ich damit? Gepflegt, gut gekleidet, häuslich, freundlich, zumindest nach außen hin. Esau war eher rau. Er war behaart. Ich glaube sogar rotbehaart steht in der Bibel. Grob. Er streifte herum, immer als Jäger unterwegs. So ein echt maskuliner Typ war das. Jakob war der Mutter besonders lieb und lebte deshalb auch mehr zu Hause in ihrer Nähe, während Isaak den Esau lieb hatte. Für Jakob war es wohl eine Kränkung, immer der Zweite zu sein. Er wollte ein anderer sein, nämlich er wollte der Erste sein. Das war sein Identitätskonflikt. Und gegen diese Kränkung, da kämpfte er an. Er, der diese Sehnsucht nach Segen, nach Anerkennung, nach Erfolg hat und eigentlich keine Chance hat, daran zu kommen. Weil das alles seinem Zwillingsbruder zusteht, der nun mal einige Augenblicke eher geboren wurde. So war das damals. Der Segen, diesen besonderen Segen, hatte der Vater Isaak nur einmal und nur für den Erstgeborenen. Was letztlich aus Jakob wurde, war nur mit Betrug und jeder Menge Tricks möglich, nämlich Segen zu empfangen, Erfolg zu haben, Reichtum zu erlangen. Und so erkauft sich Jakob mit einer Linsensuppe das Erstgeburtsrecht von Esau. Und er schleicht sich mit List den Segen des Vaters. Er täuscht dem halbblinden Vater, dem halbblinden Isaak, die Identität Esaus vor, indem er sich in Felle hüllt, damit er sich behaart anfühlt und auch so riecht wie Esau. Der Vater fragt ihn oder sagt ihm, deine Stimme ist wie die von Jakob, aber du fühlst dich an und du riechst wie Esau. Bist du mein Sohn Esau? Und Jakob sagt, ja. Und dann wird er vom Vater gesegnet. Als Esau den Betrug bemerkt, will er Jakob töten. Jakob muss fliehen. Er flieht nach Haran, zu seinem Onkel Laban. Und auch hier können wir sehen, wie das weitere Leben Jakobs von Tricks geprägt ist. Ja, er wird zuerst selbst reingelegt, aber dann ist er trickreich auch seinem Onkel Laban gegenüber und versteht es geschickt, seinen Reichtum zu mehren, wirklich reich zu werden. An Jakob können wir sehen, wie ein Mensch lebt, der im Hunger nach Segen für seine Identität stecken geblieben ist. Er lebt ein Leben der falschen Identität und versucht mit vielen Tricks Segen zu empfangen. Aber all das Ausspielen aller Tricks konnten seine Bedürfnisse nur oberflächlich befriedigen. Im Gegenteil, Jakobs Leben ist durchzogen von einer Flucht zur nächsten. Er ist ruhelos. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich an den Heinz Werner, der auch immer so ein ewiger Zweiter war. Immer war irgendeiner besser, oft auch viele. Und das auf allen Gebieten. Und dementsprechend bekamen sie auch Anerkennung und Lob. Ich glaube, ich habe es auch bekommen, aber ich habe es nicht annehmen können. Mir ist vieles nicht gelungen und wo andere mit ihren Fähigkeiten glänzten, war ich eben eher durchschnittlich, blass. Ich habe mich als Versager gefühlt, oft als Versager gefühlt, als Flasche. Aber ich wollte auch Anerkennung, ich wollte wahrgenommen werden. Also beschloss ich, Fehler, Versagen, Sorgen zeige ich nicht. Verberge ich. Ansonsten bin ich nur noch fröhlich, mache ein freundliches Gesicht, habe einen lustigen Spruch auf den Lippen, spiele den Clown und das Publikum, das ich habe, freut sich an mir. Und ich bekomme den Beifall und das Image eines freundlichen, humorvollen Jungen. Ich gehe allen Schwierigkeiten aus dem Weg. Und da, wo ich so richtig in Schwierigkeiten gerate, das ignoriere ich. Das verdränge ich, zeige ich nicht, erzähle ich niemanden. Und so habe ich Jahr um Jahr gelebt. Jahrzehnt um Jahrzehnt gelebt. Und wisst ihr was? Ich habe so überlebt in dieser falschen Identität. Aber meine Bedürfnisse, die wurden nie richtig gestillt. Im Gegenteil, denn mein Leben wurde durchzogen durch Drecks. Durch Unwahrhaftigkeit, Notlügen, Ausreden, alle Schuldzuweisungen erstmal abweisen, zurückweisen. Ich schaute freundlich rein, aber hatte großen Stress, immer aufzupassen, dass mein Lügengebäude, meine falsche Identität nicht entdeckt, nicht enttarnt wurde. Ich habe mir da etwas angeeignet, das neue Verletzungen vermeiden sollte. Ich wollte einfach nicht den Kontakt zu meinem Schmerz. Ich wollte ihn wegschalten, ihn nicht fühlen und mich damit auch nicht unbedingt beschäftigen müssen oder darüber nachdenken. Dabei bin ich lange Zeit auf der Stufe eines Kindes stehen geblieben und nicht zur Reifung gelangt. Kennt ihr auch sowas? Habt ihr euch schon mal minderwertig gefühlt? Oder fühlt ihr euch sogar im Moment minderwertig? Als das Volk Israel vor dem verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließen stand, da haben sie Auskundschafter ausgesandt. Die haben dann davon berichtet, das ist ein wirklich ganz tolles Land. Das ist wunderbar. Das ist fruchtbar. Aber die haben auch gesagt, da sind Riesen, die mit Sicherheit nicht begeistert davon sein werden, wenn wir das Land einnehmen wollen. Die werden uns töten. Die werden uns zerstören. Und sie streuten ein Gerücht. Und mit Sicherheit haben sie ein wenig übertrieben. Was war die Folge? Sie sind nicht in das Land eingezogen, sondern nochmal 40 Jahre durch die Wüste gezogen. 40 Jahre durch den Sand gewartet. Als ich vor über 40 Jahren Christ wurde, was hat sich da verändert? Ja, ich hatte eine Beziehung zu Jesus. Und auch sonst waren da schon Veränderungen. Aber ich habe trotzdem Jahrzehnte bin ich weiter durch den Sand gewartet. Und wisst ihr was? Ich habe es nicht mal gemerkt. Wie ist das bei euch? Wie sehen eure Bedürfnisse aus? Sind eure Bedürfnisse gestillt? Ist alles heile? Beim Christen hat doch alles in Ordnung zu sein, oder? Da habe ich doch keine Depressionen oder sowas zu haben als Christ. Seid ihr schon in dem Land, in dem Milch und Honig fließen? Wollt ihr aufbrechen? Wollt ihr euch gerade auf den Weg machen? Oder steht ihr noch unschlüssig davor und wisst nicht, ob wir da rein dürfen? Aber halt, da gibt es Riesen in dem Land. Und wir streuen ein Gerücht. Die Folge ist, wir bleiben stecken. Wir kennen das Land, wir wissen, da ist es gut, aber wir trauen uns nicht rein. Wir streuen ein Gerücht, wir machen es schlimmer, als es ist. Da sind Riesen. Und dann geben wir uns selbst die Begründung, dass wir im Alten bleiben können. Ist das nicht schräg, wie wir oft sind? Und dann haben wir unsere Tricks. Dann sagen wir, ach, nein, bei mir ist alles in Ordnung. Nee, also und das mache ich schon alles alleine mit Gott aus. Und Bedürfnisse, ja, natürlich sind da noch Bedürfnisse. Unerfüllte Bedürfnisse. Aber darf ich die überhaupt haben als Christ? Nee, das kann nicht sein. Das ist die Versuchung des Feindes. Ich bin doch eine neue Kreatur. Also das kommt nicht von mir. Oft ist es so, dass wir losgehen, wir kommen ein Stückchen weiter und merken nach einer Zeit, dass wir ein Stück zurückgefallen sind. Ich kann mir noch so viel zurechtreiben. Wir rennen immer noch im Sand rum, in der Wüste rum. Was hat sich denn jetzt verändert? Ist Veränderung da? Kann ich aussteigen aus meiner Minderwertigkeit? Und wenn ich jetzt merke, so groß hat sich da gar nichts verändert. Ich habe immer noch meine Gefühle, meine Minderwertigkeitsgefühle. Ich habe mich angelogen, ich habe meine Gefühle verdrängt. Meine echten Gefühle, und mit Gefühlen beschäftige ich mich auch gar nicht. Und meine Not, die in mir schreit, die habe ich als Versuchung abgestempelt. Oder ich benutze den Glauben als Identitätswechsel. Ich sage, ich bin ja jetzt Christ, also bin ich. Oder ganz anders, ich bekenne alles. Und deshalb brauche ich mich nicht zu verändern, denn ich bin ja der, der alles bekennt. Und alle bewundern mich für meine Offenheit. Aber ich gebrauche die Kraft Gottes nicht, um in das Land der Riesen zu gehen. Dann wird sich nichts in meinem Leben ändern. Soll sich aber was verändern, dann kann es auch über Kampf gehen. Dann werde ich über Grenzen gehen, vielleicht ungewöhnliche Dinge tun. Dann darf ich die Auseinandersetzung nicht scheuen. Und dabei werde ich feststellen, dass Veränderung nicht so was wie ein Paradies ist, wo mir die Äpfel in den Mund wachsen. Wir werden mit dem realen Leben konfrontiert. Das müssen wir uns klar machen. Ich habe mich da verrannt. Ich habe mich in eine falsche Identität verrannt. Ich habe mir eine Identität angezogen. Genau das ist der Fall, wenn wir merken, dass wir das, was in uns schreit, zugedeckt, ausgeblendet oder verdrängt haben. Vielleicht auch kleingeredet haben. Und das können wir nur überwinden, wenn wir uns mit Jesus eins machen. Das können wir nur überwinden, wenn wir uns mit Jesus eins machen. Wenn wir die falsche Identität aufgeben, sie nicht durch eine höhere ersetzen, sondern in unsere wahre Berufung kommen. Dazu brauchen wir Jesus. Er hat nämlich die Macht der Verletzung zerbrochen. Er ist nämlich dafür gestorben. Ich brauche keine Angst zu haben. Und wenn uns das klar ist, dann kann ich mein Problem anschauen. Was ist es, was nach Nahrung schreit? Und das ist erst der Anfang eines Veränderungsprozesses. Und in diesem Prozess gelangen wir, wenn wir Bilanz ziehen. Wo stehen wir? Was haben wir für Tricks in unserem Leben aufgebaut? Wie lebe ich eigentlich? Aber vielleicht zunächst einmal, wenn wir unsere falsche Identität in uns aufbrechen wollen, dann müssen wir den Charakter der Verletzung noch einmal ganz neu begreifen. Ich möchte noch einmal etwas zur Verdeutlichung sagen, zum Verständnis. Wir sind verletzt. Wir sind verletzt worden, oft schon als Kinder, von unseren Eltern. Manchmal bewusst, aber ganz oft unbewusst. Und wenn wir das erlebt haben, war das von unseren Eltern nicht in Ordnung. Vielleicht auch von Lehrern oder von Leuten aus der Gemeinde oder auch anderen Leuten. Aber wir haben darauf reagiert, wie auch immer. Und das ist unsere Verantwortung. Verletzung ist eigentlich die innere Angst, dass etwas wieder passieren kann. Und welche Haltung präge ich dabei aus? Das ist eine Haltung der Abwehr. Ich wehre ab, um nicht immer verletzt zu werden. Der Mensch, der auf Beziehung ausgerichtet ist, hört auf, Beziehungen zu leben und hält bestimmte Bereiche aus der Beziehung heraus. Und so schützt er sich, um nicht wieder verletzt zu werden. Und neben der Abwehr gibt es noch die sehnsüchtige Seite. Das ist das, was uns nicht gestillt worden ist. Und da sind ja auch berechtigte Sehnsüchte nach Beziehung, nach Annahme, nach Liebe. Die Sehnsucht des Kindes zu erfahren, wer bin ich? Die Sehnsucht, selbstständig zu handeln, fruchtbar zu sein, etwas zu schaffen, nach Anerkennung, nach Lob, nach Zuspruch, nach Ermutigung, nach Bestätigung. Und wenn diese Sehnsüchte nicht gestillt werden, dann stehe ich als Versager, dann stehe ich als Flasche da. Diese Angst steht da neben der Sehnsucht. Ich möchte, dass ich meinen Bedürfnissen begegne. Ich möchte, dass sie gestillt werden. Die Auseinandersetzung zwischen Abwehr und Sehnsucht ist das Bild aller Verletzung. Wenn einer sagt, ich liebe dich, wie viel Abwehr ist dann da? Sagst du, das glaube ich nicht? Oder das reicht noch nicht? Wenn wir diese Spannung spüren, dann ist da noch Verletzung da. Dann ist da etwas noch nicht ausgeheilt. Jetzt kann ich sagen, okay, ich will raus aus der Verletzung und ich strebe hin zu der Sehnsucht, aber meine Sehnsucht erfüllt sich nicht. Dann sage ich, das verändert sich nie. Und dann mache ich dicht. Aber wenn ich etwas verändern will, dann darf ich vor meiner Not, vor meiner Abwehr, vor meiner Verletzung nicht weglaufen. Dann muss ich mich ihr neu stellen. Spürt ihr die Dynamik, die da drin steckt, zwischen Abwehr und Sehnsucht? Was machen wir damit? Wir eignen uns bestimmte Haltungen an, die uns schützen sollen, aber die uns oft genug auch unfrei machen und gefangen nehmen. Wir bauen einfach kleine Schutztürmchen auf. Zum Beispiel geben wir uns das Image als Opfer. Also ich bin so ein Typ, der oft lieber alles selbst macht. Und wenn mir dann doch etwas nicht gelingt, ich vielleicht auch noch Kritik bekomme oder es auch noch zu viel wird, und dann fühle ich mich als Opfer. Alles muss ich selbst machen. Keiner hilft mir. Übrigens, wenn ich selbst in die Opferrolle gehe, können andere mich nicht zum Opfer machen. Das ist auch mal noch eine gute Sache. Oder perfekt sein. Wenn ich perfekt bin, kann mich keiner kritisieren. Deshalb zeige ich keine Fehler. Keiner soll meine Schwächen sehen. Oder Stärke. Allen alles recht machen. Alles zu schaffen. Ich weiß nicht, ihr wisst ja, dass ich Küster bin. Und in meinem Beruf habe ich über Jahre die Leute zur Unselbstständigkeit erzogen. Dadurch, dass ich alles selbst gemacht habe. isoliert sein. Ich bin nicht gerade ein Weltmeister darin, meine Probleme zu zeigen. Kannst du das? Kannst du deine Probleme so zeigen? Dann kommst du in die Isolation, wenn das nicht geht. Oder ich bin der Stärkste. Das ist die Überkompensation von Stärke. Wenn du das den anderen vormachst, dass du alles besser kannst, alles besser weißt als andere, dann wird dich keiner über sie, dann wird sich keiner über dich erheben. Sprech mal die Männer an. Du hast eine Maschine. Ach, ich habe eine Makita. Ich habe eine Hilti. Hey, die Leute werden doch schweigen, die von Aldi oder bei Lidl sich sowas besorgt haben. Oder sich verdammen. Wenn du anderen mitteilst, was bin ich doch für ein schlechter Mensch? Ich habe es einfach nicht besser verdient. Dann werden die anderen dich nicht verdammen, sondern die werden dich aufbauen und werden dir sagen, dass du ja so schlecht ja auch nicht bist. Oder gut sein, der gute Junge, das gute Mädchen sein, dann werden mich alle lieben, gut von mir reden oder alles verstehen. Und was ist, wenn du dann doch konfrontiert wirst? Dann kannst du sagen, ja, ich weiß nicht, also ich weiß, das stimmt, du hast vollkommen recht. Da gibt es überhaupt nichts zu entschuldigen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Boah, man merkt ja, wie schräg wir manchmal sind. Ich kenne deine Mauern nicht. Aber wir sehen, hier ist eine Burg entstanden. Türme und Mauern, die helfen mir, die Leute draußen zu halten und den Kontakt zu meiner Verletzung zu verhindern. Aber ich will auch etwas für mich bekommen. Oder ich brauche Bestätigung, dass das, was ich mache, was ich denke, was ich fühle, auch richtig ist. Und deshalb hat die Burg auch Waffen. Idealisierung. Ich hebe jemanden auf den Thron, vergöttere ihn, dass ich etwas für mich bekomme. Nämlich, wenn ich zu ihm lieb bin, dann ist er auch lieb zu mir. Und er wird mich nicht konfrontieren. Oder Manipulation. Heute schenke ich jemandem etwas und morgen habe ich eine Bitte oder sogar eine Forderung. Oder Misstrauen. Ich streue ein Gerücht, ich streue Zweifel, damit ich noch mehr bekomme. Oder Abwertung. Wenn ich jemanden abwerte, schlecht über ihn rede, dann stehe ich am Ende gut da. Wisst ihr, wenn wir in der falschen Identität leben, dann haben wir uns oft in solch einer Burg verschanzt und sind gefangen in einer falschen Berufung. Gott hat etwas ganz anderes für uns vorgesehen. Wir sollen frei werden. Wir sollen raus aus den Zwängen. Wir sollen raus, frei werden aus unseren Haltungen, die uns einengen, die uns nicht frei werden lassen. Wir sollen unsere wahre Identität leben. Unsere wahre Identität ist, ja, was ist unsere wahre Identität ist? Die ist da, wo die Angst ist, die nicht gestillte Sehnsucht ist. Die ist da, wo der Hunger nach Leben ist. Die ist da, ja, das ist Teil unserer Identität, unserer wahren Identität. Und das ist oft in so einer Burg eingemauert. Wie kommt Hilfe in die Burg? Du bist der Burgbesitzer, ich bin der Burgbesitzer. Nur wir können die Tür öffnen. Nur wir können die öffnen. Gott stellt Israel vor die Entscheidung, Segen oder Fluch, ins Land hineingehen oder 40 Jahre durch die Wüste warten, durch den Sand. Du hast die Wahl, du Du kannst nämlich rausgehen aus deiner Burg. Du bist der Burgbesitzer, nur du kannst aufmachen. Du kannst sagen, das ist mein Thema und das ist meine Burg. Und da will ich eine Öffnung hineinhaben. Und ich will die Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes haben. Alleine schaffe ich es nämlich nicht. Wir brauchen den Vater dazu. Wir brauchen den Geist dazu, dass sich etwas verändern oder verwandeln kann bei uns. Alleine schaffe ich es nicht. Aber du kannst erkennen, du kannst deine Burg erkennen, du kannst deine wahre Identität erkennen, deine wahre Berufung in dir kennenlernen, deine Ängste, deine Sehnsüchte und dann mit deinen Abwehrmechanismen richtig gut umgehen. Die sagen dir nämlich, dass du Schutz brauchst und es ist überhaupt nicht sinnvoll, alle Mauern einfach einzureißen. Denn wenn ein Ritter seine Burg verlässt, dann zieht er eine Rüstung an. Sonst wäre er nackt. Und wenn wir das mit der geistlichen Waffenrüstung tun, wie Paulus uns das im Epheserbrief empfiehlt, dann bist du geschützt, weil das nämlich eine Rüstung ist, die zum Leben hilft und die dir aus den Mauern heraushilft. Wow. Aber merkt ihr was? Wir haben den Jakob vergessen. Wie kam Jakob aus seinem Dilemma heraus? Jakob traf eine Entscheidung. Als er von zu Hause weg ist, bis dahin waren es so 20 Jahre. Er wollte in das Land seines Vaters zurück und wollte Klärung. Und er wollte Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Er bringt seinen Reichtum, die Herden und seine Leute über den Jabok, so eine Art Grenzfluss, und schickt sie dem Esau entgegen. Dann bringt er die Frauen und Kinder ans andere Ufer. Er bleibt allein zurück. Und es wird Abend. Und dann kommt ein Mann zu ihm. War es Gott? War es ein Bote Gottes? War es ein Engel? Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass beide die ganze Nacht hindurch miteinander rangen. Sie kämpften. Als der Tag anbrach, wollte der Mann schließlich gehen. Jakob aber hielt ihn fest und sprach den bekannten Satz: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er schreit noch einmal seine letztendlich nicht gestillte Sehnsucht heraus. Nach Segen, nach wahrem Segen, nicht nach geklautem Segen, nach wahrem Segen. Und als Reaktion stellt der Mann ihm eine ganz einfache Frage. Jakob kannte die Frage bereits. Auch sein Vater hatte ihm diese ähnliche Frage gestellt, als er damals zu ihm trat, in Felle gehüllt, um den Segen des Esau zu rauben. Es war die Frage nach seinem Namen. Isaak hatte gefragt: Bist du mein Sohn Esau? Ja. Und Jakob hatte gesagt: Ja, ja. Und jetzt auf die Frage des Mannes: Wie heißt du? Nachdem er die ganze Nacht durchgekämpft hat, da hört Jakob auf, ein anderer sein zu wollen. Und er stellt sich zu seinem Namen. Wie heißt du? Jakob. Jakob bin ich. Dieses einfache Ausreden, dieses Aussprechen seines Namens, das klingt angesichts seiner Geschichte wie ein Bekenntnis. Ja, ich bin der Jakob, der den Segen erkaufte und doch raubte. Aber der dann immer noch hungrig war und sich durch Reichtum Segen holen wollte. Und der nun wieder hier steht und bettelt: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Ich bin Jakob, der ein Leben lang ein anderer sein wollte, um endlich gesegnet zu sein. Aber heute gebe ich diesen Kampf auf und ich sage, wer ich bin. Nur der Jakob. Das alles höre ich daraus aus seiner Geschichte. aus der Nennung seines Namens. Jakob trat damit aus seiner Geschichte wirklich heraus, aus seiner Geschichte der Lügen heraus und empfing etwas, was größer war als er, seine wahre Identität. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, denn gegen Gott und Menschen hast du gekämpft. Du sollst Israel heißen. Gott möge herrschen. Wisst ihr, was so unglaublich tröstlich ist? Gott hat sich von Jakob nie zurückgezogen. Jakob hatte den Segen geraubt, hat Laban ausgetrickst. Und Gott hat ihm auf seiner Flucht eine himmlische Schau geschenkt. Ihr kennt die Geschichte mit der Himmelsleiter. Und hat ihn mit Reichtum gesegnet. Und jetzt ist Gott ihm begegnet. Jakob hat in seinem Leben gegen Gott, gegen sein Schicksal als Zweitgeborener und gegen Menschen gekämpft. Und aus all dieser falschen Identität Jakobs hat Gott etwas gemacht. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben, nämlich Israel. Gott möge herrschen. Gott möge herrschen, ja. Mit welchem Namen wird er dich beschenken? Er möchte dir helfen, dass du rauskommst aus deinem Gefangensein, aus deinen Zwängen, aus deiner Unfreiheit. Er möchte, dass du in deine wahre Berufung kommst, in deine wahre Berufung kommst, in die Freiheit, die Gott für dich vorgesehen hat. Die Gott für dich vorgesehen hat. Und das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Amen.